Guten Tag, meine lieben Freunde. Wir wollen von euch wissen, wie euch Nie gehört gefällt. Geht dazu einfach auf podstars.de/stimmab. Podstars, podstars.de/stimmab. Stimmab. Das dauert, haben sie mir gesagt, weniger als 5 Minuten und unter den Teilnehmern verlosen wir einen 150 Amazon-Gutschein. 150 Euro Amazon-Gutschein. Das hört sich gut an. Ja? Ja! Also, die ganzen Infos, die gibt's auch bei der Bio in Nie gehört Instagram-Account. Da könnt ihr auch nochmal reingucken. Nie gehört. Nie gehört. Doch. Hier. Bei podstars.de/stimmab.
Hey, ich bin Katjana Gerz und ich spreche mit Menschen, die Dinge tun, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt.
Mein nächster Gast heute ist die Annegret Winkler und wie man schon am Namen hören kann, ist die Dame eine Musikpädagogin. Wir haben viel über die Stimme geredet, viel über andere Sachen, ich habe alle schon vergessen, aber es hat einen Riesenspaß gemacht und ich hoffe, euch gefällt's. Gibt's einen Daumen nach oben. Ciao!
Kurze Frage. Leute, das läuft jetzt komplett durch. Wenn irgendwie was ist, wo man sich verhaspelt oder so.
Ach, ist ja alles. Du merkst es, ich verhaspel mich die ganze Zeit nonstop. Nee, das kann man rausschneiden. Also wenn irgendwas ist, wie zum Beispiel, jetzt habe ich erzählt, dass ich mich mal von meinem Mann trennen möchte. Das willst du nicht, dass das die Welt schon weiß, bevor der Mann das weiß.
Dann mache ich so.
Dann gibst du uns einen Code. Das Code ist Papagei.
Papagei.
Okay. Und wenn wir Papagei hören, wissen wir, da müssen wir rausschneiden.
Okay.
Aber no stress. Zuerst, ich muss mal fragen, wo hast du dein Kleid her? Das sieht wirklich toll aus.
Das ist schön, ne?
Ja, es gefällt mir sehr gut.
Ja.
Sie trägt
sich für ein Hosenkleid, ne? Also, ich möchte dir jetzt nicht meinen Schritt haben.
Du zeigst also mir dein Dekolleté,
ich zeige dir.
Ja, also ihr wisst schon, wir fangen gut an. Aber das ist so ein Hosen, also mein Gast trägt ein wunderschönes grünes Hosenkleid. Kleidteil.
Da kann man jetzt vermuten, sie ist eine Gästin.
Ja, sie ist eine Gästin.
Mhm. Aber wo ich das her habe,
das ist schön. Aus dem Geschäft.
Weiß ich gar nicht mehr. Ja, genau. Ich glaube aus Italien.
Italien, oh, natürlich.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht auch von irgendeinem Flohmarkt.
Aber ist das so ein Ding, das wird alles rausgeschnitten, keine Angst, wir fangen einfach locker an. Ist das so ein Top? Oder ist das so ein Dingens, was, wenn du auf Toilette gehst, das runter, dann sitzt du.
Das furchtbar.
Du sitzt komplett nackt da.
Richtig.
Ja, wenn du aus Versehen nicht die Toilettentür zumachst, und jemand kommt rein, dann denken die Dame pinkelt im Nacktsein.
Ja, lustig. Habe ich mir genau heute erst wieder gedacht, als wir auf dem Klo waren. Scheiße. Und dann stehst du immer da und ritsch.
Ja.
Anstrengend.
Ja, also wie man sich denken kann, man weiß jetzt sofort, was du machst. Aber ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Ich mich auch.
Und zwar könntest du uns, also ich habe jetzt ganz oft deinen Namen wieder falsch gesagt, deswegen gucke ich nochmal drauf. Annegret.
Richtig, genau, Annegret.
Annegret. Und was habe ich gesagt?
Ich glaube, du hast gesagt Annegret.
Annegret. Annegret, ja.
Nee, ich glaube, Annegrete hast du auch
Annegret gesagt. Und Annegret. Das ist ja ein sehr altertümlicher Name,
ja,
oder?
Tatsächlich, ja. Relativ alter Name. Aber kommt wieder. Ich höre immer mehr Leute, die jetzt sagen, hey, du bist die zweite Annegret, die ich kenne.
Ja?
Die dritte.
Und hast du mal deine Eltern gefragt, wie es dazu kam?
Oh ja, es gibt ein Buch, ein ganz, ganz altes Buch. Puppenmutti Annegret.
Ja, Puppenmutti.
Puppenmutti Annegret. Das war ein Buch, was meine Mama noch gelesen hat, als sie ganz, ganz klein war. Das ist ein alter DDR-Schinken.
Und was passiert mit Annegret, mit der Puppenmutter Annegret?
Ja, du, keine Ahnung. Ich bin noch nicht da in dieses Mysterium vorgedrungen. Ich habe es noch nicht gelesen.
Wir
müssen.
Sie kümmert Namens sich
in ihrer Rolle um. Als Mutter fürsorglich um ihre Puppen.
So you're crazy. So they gave you a crazy name.
Naja.
Winkler. Naja, Winkler geht noch. Gut. Aber du gehst als Greti.
Genau.
Ja.
Genau. Das ist besser irgendwie. Kürzer, prägnanter, kann man sich merken, ne?
Ja. Ich hab leider
auch das nicht gemerkt, aber naja.
Gedächtnis wie ein... Wie ein Elefant. Sie haben richtig gute Gedächtnisse, oder?
Ja, sehr.
Ich glaube auch. Erzähl uns mal, was so dein Beruf ist, was du so machst.
Das interessiert euch. Ja, also eigentlich bin ich, ich habe eigentlich Lehramt studiert. Aha. Damit hat es angefangen. Fürs Gymnasium Musik.
Französisch.
Genau, Französisch auch, Musik, Theaterpädagogik und elementare Musikpädagogik. Und habe mich aber schon während des Studiums relativ zeitig entschieden, nicht in die Schule zu gehen.
Sondern während der Schulzeit?
Nein,
während, coming,
während,
ja. überlegt, ich kann mal
während des Studiums. Einfach gedacht, oh, das ist irgendwie nicht so der Rahmen, in dem ich arbeiten will. Dieses sehr krass verschulte System und Menschen so in irgendwelchen Zahlen zu bewerten, ja. ist so gar nicht meins. Genau, und dann habe ich angefangen, während des Studiums eigentlich schon total viel freischaffend zu arbeiten in cool. unterschiedlichsten Sachen. Ich hatte verschiedene Chöre. Erwachsenenchöre mit Menschen, die eigentlich gar nicht singen, Kinderchöre, Musiktheaterproduktionen mit auch Grundschülern, aber auch verschiedene andere Altersstufen, Stimmbildung.
Cool. Wie kriegt man so einen Job? Also einfach, die suchen dann meistens einfach einen Chorleiter oder ist das?
Ja, manche suchen, beziehungsweise ich habe einfach super viel, so ein bisschen naiv, so hey, ich bin jetzt im ersten Semester, habe hier Chorleitung gehabt, ich frage jetzt einfach mal an und
ja, cool.
habe einfach irgendwie immer angefragt und ja, viele hatten dann einfach irgendwie Bock tatsächlich, dass jemand kommt und gerade mit Kindern und Jugendlichen ist einfach im außerschulischen Bereich ja total ja. schön, wenn jemand einfach kommt von außen und das sozusagen anbietet, um ja. sozusagen zu üben und sich daran erproben kann. Und
cool.
Genau. Ja, und jetzt bin ich aber gar nicht mehr so freischaffend tätig.
Also nochmal der Werdegang, dann hattest du das während der Uni-Zeit schon genau, gemerkt, diese genau. Chore gegründet.
Mhm. Genau, und dann habe ich irgendwann mein Studium auch beendet. Ja. Ich habe sehr lange und intensiv studiert.
In Leipzig.
Sehr gerne. Mhm. Nee, in Rostock habe ich studiert. Genau, in Rostock an der Musikhochschule und an der Uni. Und aus Leipzig komme ich ursprünglich. Sollte ich. Genau. Und dann habe ich in Rostock, nachdem ich fertig war mit meinem Studium, erstmal noch gearbeitet in, wie gesagt, diesen unterschiedlichen Sachen. Und dann bin ich vor ungefähr anderthalb Jahren nach Hamburg gekommen. Mhm. Genau, und bin jetzt hier an der Elbphilharmonie als Musikvermittlerin.
Das ist also Musikvermittlerin.
Genau.
Kannst du mir kurz erklären, was man da
eigentlich
macht?
Eigentlich heißt das jetzt nur anders.
Aha.
Musikvermittlung ist letzten Endes schon auch, dass man eher so im konzertpädagogischen Bereich mit Musik sozusagen ein Medium hat, was zwischen dem Publikum und den Musizierenden sozusagen steht, womit man in Kontakt treten kann. Also das heißt, also ich bin dafür zuständig, dass wir verschiedene Formate ausrichten, entwickeln, wie sozusagen Musik an Menschen gebracht wird. Das kann so auch letzten Endes so ein bisschen das sein, was ich bisher freiberuflich gemacht habe und auch teilweise immer noch, also dass man Workshops macht für Schulklassen, für Kitas, aber eben auch, dass man Konzerte entwickelt und mit auch Musikerinnen und Musikern zusammenarbeitet.
Was ist so dein Lieblingsprojekt bis jetzt gewesen oder wo du sagst, oh, das ist, da ja. steht Feuer und Flamme?
Oh, ein Projekt, das wird kommen, beziehungsweise wird auch immer mehr jetzt bei uns gerade thematisiert, ist, dass wir schon auch gucken, dass wir Angebote machen für Schulklassen zum Beispiel, die inklusiv aufgestellt sind. Also dass wir sozusagen auch Musik für wirklich alle zugänglich machen. Da haben wir zum Beispiel ein Projekt, wo Klänge spürbar gemacht werden am ganzen Körper, wo man
und das ist ganz genau. Das heißt Klänge spürbar am ganzen
genau.
Körper.
Also dass man sozusagen nicht einfach nur Musik so normal mit dem Ohr hört, so wie eigentlich die.
Sondern die Vibration.
Genau, dass man also die Vibration spürt oder dass man zum Beispiel auch Schwingungen sehen kann und das geht sozusagen durch den ganzen Körper. Und genau, das ist zum Beispiel cool. was ich total spannend finde. Weil ich auch noch tatsächlich berufsbegleitend Musiktherapie studiere und sozusagen diesen therapeutischen Ansatz auch in meinen bisherigen Arbeiten immer mit drin hatte und das einfach total spannend ist, was sozusagen Musik eigentlich noch alles kann, neben dem, okay, ich setze mich in ein Konzert und höre zu, sondern da ist einfach noch so unglaublich viel
absolut,
dahinter,
ja, ja. Man, also es ja. sind so viele Themen jetzt, die ich gleich sofort am liebsten alles auf einmal machen würde. Zuerst mal in Rostock studiert.
Genau.
Ist das die Schule, wo auch Schauspiel, wo man Schauspiel
ja,
und
genau,
Musik?
Genau.
Tolle Schule, da bin
ja,
ich
warst du da
fast
mal?
Angenommen worden.
Nein.
Und dann rausgeschmissen.
Ach Mist, in der wievielten Runde?
In der letzten.
Oh, krass. In Rostock sind ja, glaube ich, drei, ne?
Mhm, genau.
Oh, da bist du ja sehr gut.
Ich bin sehr weit gekommen.
Sehr weit
aber ich
gekommen.
Weiß noch, jetzt erzähle ich nur eine kleine Ja. Mini-Anekdote. Und zwar habe ich dann in der letzten Runde oder in der zweiten Runde, ich weiß es nicht mehr, habe ich mehrere, ja. Das ist für alle Hörer, das ist eine Schauspielschule, wo man sich bewirbt und man muss da mit drei verschiedenen Rollen ankommen. Und ja. Ich glaube, eine davon, das war auch eine Aufgabe, war, dass die Julia von Romeo und Julia. Und ich sah, und das war eine, die ich für die machen sollte. Und ich saß in so einer, ich saß auf meinen Beinen und habe halt irgendwie meine Hand ich habe so an meinen Fingernägeln geknabbert.
Ja, ja.
So, weil ich halt irgendwie Julia so interpretiert habe am Anfang, bevor ich anfange.
Ja, ja.
Und während ich so knabbere, kommt ein Teil von meinem Fingernagel und verhadelt sich zwischen meinen Zähnen. Und dann habe ich nur noch Panik, weil ich das nicht rausbekomme. Und dann gleichzeitig denke ich so, ich muss anfangen. Die Leute denken sich, was mache ich? Dann habe ich die komplette Julia mit so einem ganz unangenehmen Gefühl von, ich habe einen Teil meines Fingernagels zwischen meinen Zähnen. Ja, aber ich glaube, das ist der Grund, warum ich dann damals nicht angenommen wurde.
Schade. Also warst du so abgelenkt, dass du das nicht einbauen konntest.
Nee, ich habe oh Romeo, Romeo, ich hab Fingernägel zwischen meinen Zähnen. aber... Wunderschöne Schule.
Ja, total.
Und
das ist ein altes Kloster.
Ja, auch Rostock ist schön.
Ja, ist eine schöne Stadt.
Ja,
also gerade jetzt im Sommer. Oh.
Ja. Und genau, und jetzt, das war jetzt meine private kleine Geschichte, die ich erzählen unbedingt loswerden wollte, weil das eine Assoziationskette war. Und danach bist du ja, jetzt habe ich selber den Faden verloren. Hast du
Papagei! Schon. Papagei!
Papagei! Papagei! deswegen wollte ich das erzählen. Und zwar bin ich dann irgendwann mal auch richtig auf einer Schauspielschule gekommen, in Potsdam, ist egal.
Aha.
Und eine der ersten Sachen, die wir machen mussten, war im
Also hast du Schauspiel studiert?
Genau, ich habe Schauspiel vor 100 Jahren studiert. Und da wurde uns gesagt, vor einem Musikunterricht, hat man ja Sprach- und Musikunterricht.
Ja, genau.
Da war am Anfang, dass wir im Unterricht, da hieß es einfach nur, mach die Augen zu. Und wir haben halt ungefähr 5 Minuten nur gelauscht, was so viele Geräusche entstehen in der Umgebung, ob es ein Kind sei, das gerade schreit oder halt jemand die Treppen runtergeht oder Piano gespielt wird. Und das mussten wir dann auch wie Musik aufmalen. Also wir mussten uns daran erinnern und dann sozusagen das halt aufschreiben, ja, also so
grafische Notation.
Grafisch und dann so irgendwie, also keine Noten, weil wir konnten ja noch keine Noten lesen und sowas. Aber halt, und da ist mir dann so wirklich bewusst geworden, was alles überhaupt Musik sein kann. Also das ist halt auch wahrscheinlich die neue Musik, die wird ja auch so. Genau, und da wollte ich so anstopsen zu deiner Geschichte von, was alles Musik kann. Was für andere Sachen machst du denn mit den Leuten, die zu der Philharmonie kommen, um da irgendwie Musik mehr denen beizubringen?
Also in der Elbphilharmonie, wie gesagt, machen wir vor allem ganz, ganz viele Workshops. Das heißt, Schulklassen zum Beispiel können in die Elfi kommen und können alles Mögliche buchen von Komposition zum Beispiel auch. Das ist ein guter Punkt eigentlich, was du gerade gesagt hast, wo es zum Beispiel auch ganz viel darum geht, okay, nimm erstmal so deine Umwelt wahr. Was ist denn eigentlich alles Musik? Und das ist sozusagen auch genau der Ansatz, dieses kreative Potenzial von Kindern zu nutzen, einfach mal in die Umgebung zu hören und dann festzustellen, ach krass, das sind ja Geräusche und Klänge, die so im Alltag sind, die ich auch machen kann. Also das ist so ein Workshop-Format, wo man dann sozusagen damit weiterarbeitet und zum Beispiel auch mit grafischen Notationen arbeiten könnte, beziehungsweise dann auch andere Alltagsgegenstände sich einfach noch dazu holt, wie Flaschen, Tische zum Beispiel. Genau. Und dann haben wir aber auch so klassische Formate, wo man einfach ganz viele Instrumente ausprobieren kann. Das sind jetzt die Saiteninstrumente, Blasinstrumente oder komplettes symphonisches Orchesterinstrumentarium.
Kannst du ein Instrument spielen, welches?
Ja, also Klavier musste in der Hochschule ja sowieso jeder lernen. Und dann habe ich als Kind Flöten jeglicher Art gespielt, aber auch Schlagzeug und Saxophon.
Aha.
Und lerne gerade noch Klarinette.
Aha, sehr schön. Ich kann auch.
Was spielst denn du?
Also ich habe als Kind, ich war erstmal Waldorfschule da für den Anfang, deswegen
kannst spielt man also da auch Töpfern,
und meinen Namen sagen, singen, tanzen. Aber ich war nur ganz kurz da und dann bin ich auf die richtige Schule gegangen.
Was war ich? Die richtige?
Für alle Waldorf-Schüler-Hörer da draußen. Das war nicht so böse gemeint. Und daher haben wir halt viel Flöte gespielt. Und dann habe ich Querflöte gespielt und Klarinette.
Ah ja, ach cool. Dann spielst du also auch Klarinette.
Mhm.
Und ja, ein bisschen Klavier, aber ganz, 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 ja, ganz wenig. Das ist, ja. Ja. Also schon, ja, cool, eine Menge, ja, Instrumente.
Die, aber du dann hast, kannst, du wahrscheinlich, wenn du Schauspiel studiert hast, dann ja auch Gesangsunterricht wahrscheinlich, genau, oder?
Ja.
Das hat man ja auch immer in der Schauspielausbildung.
Gibst du auch Gesangsunterricht?
Ja.
Das gibt's auch so, nämlich.
Also tatsächlich, also mein Hauptfach war Gesang im Studium. Deswegen war ich jetzt so, also Klavier macht jeder und dann hatte ich noch das, aber, mhm, genau, also mein Hauptfach war Gesang. Und ja, also ich habe viel Gesangsunterricht gegeben und vor allem aber auch so viel Gesangsimprovisationssachen.
Okay, was ist das? Woran kann man
das? Also dass man sozusagen mit der Stimme einfach arbeitet. Das kann man total cool auch mit Chören zum Beispiel machen, solche Loop-Songs. Das heißt, dass man so ein kleines Pattern reingibt.
So wie Follow, Follow, Follow. Nee.
Follow,
okay,
follow,
follow, follow, follow. Ja, okay, ich, nicht, ich dachte, ich sag
da
follow,
jetzt hier meinst.
Ja, yep, ich weiß genau, was du meinst.
Ah,
okay,
oh,
gut.
Ja, vielleicht auch sowas. Mhm. Ja, ansonsten, dass man so zum Beispiel Cluster-Singen macht, also dass man sozusagen Menschen daran heranführt, erstmal überhaupt mit der Stimme zu experimentieren, die Stimme auszuprobieren, was geht alles.
Ja.
Und nicht nur so dieses geradlinige, ich singe jetzt hier dieses Stück, alle diese Arie oder dieses Volkslied, sondern dass man da einfach ein bisschen rumexperimentieren kann mit Sounds, Klängen und dass man das aber zum Beispiel auch einfach mit einem Chor zusammen machen kann und dann schaut, okay, was für Harmonien klingen cool. Genau, da habe ich relativ viel gemacht.
Cool.
Macht auch immer wieder Spaß. Gerade das Singen, weil so viele Leute so ungern singen.
Ja.
Oder?
Ja.
Wie ist so deine Wahrnehmung?
Ich glaube, ja, das stimmt. Also bei mir war es so, ich habe so ein dramatisches Erlebnis,
nein,
gehabt. Ja. Wie es, oh, so kommen soll.
Schule, ich, vorsingen.
Nee, ich habe halt, ich weiß nicht.
In der Waldorfschule.
Ich dann rausgeschmissen wurde. Nee, ich habe so Kopfhörer gehabt.
Ja.
Damals, und ich habe so eine Kassette gehabt und es war, ich weiß nicht mehr, ob es Sheryl Crow war oder Rod Stewart, einer von den Country, ich habe Country gehört, habe mitgesungen, ja, und dann ist mein Vater vorbeigekommen und hat gesagt, hör bitte auf damit.
Oh nein.
Ja.
Oh, böse.
Hör auf, hat er gesagt, weil ich habe mich halt selbst so nicht singen gehört, weil ich habe einfach laut mitgesungen, ja, und war like, if you think I'm sexy, come on sugar, let me know. Ja,
ja,
und dann hat er gesagt, so, hör auf. Und seitdem habe ich gedacht, okay,
oh nein, anscheinend kann ich, siehst du, nicht, da hast du schon dein erstes Trauma.
Ja. Ich, aber mir machte schon Spaß, gerade dieses Improvisieren. Ich glaube, ich habe wahnsinnige Angst, nachzusingen, also Melodien zu halten, weil ich habe dann immer so Druck und denke, ich kann es nicht. Also dann ist die Angst größer als das Können oder wie auch immer. Und dann, aber wenn ich improvisiere und sage, naja, ich bin ja, ich kann ja
nichts falsch machen.
Ich
kann alles.
Dann macht es schon sehr viel Spaß.
Aber meinst du jetzt mit Halten eher so die Intonation halten, dass du also
sauber
bleibst? Oder meinst du jetzt eher, dass du dir das oder Schwierigkeiten hast, die Melodie zu merken?
Das ja, die Melodien mitzumerken. Okay. Auch die Texte. Alles zu merken.
Alles.
Ja, mein Gedächtnis ist, wie gesagt, wie ein Elefant. Sehr, sehr gut. Aber ich glaube, also ich habe einmal gefreestylt.
Mhm.
Ich war ein bisschen betrunken und da haben wir ein bisschen gefreestylt und es waren halt Leute, die gespielt haben und ich habe gesungen und es ist ein richtig geiles Gefühl, da dieses einfach mal loszulassen und zu singen.
Ja,
und ich glaube,
voll,
das
total.
Hast du wahrscheinlich dann am meisten oder hast du viele Erfahrungen mit deinen Schülern, oder?
Dass ja,
die
genau.
Dann immer also merken, ah, okay.
Ja, genau. Also das vor allem. Und ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang mit Erzieherinnen und Erziehern gearbeitet. Und das war so ein Weiterbildungsseminar, was ich denen gegeben habe, wo die sozusagen auch lernen, mit ihrer Stimme umzugehen im Alltag, weil die einfach so ein wahnsinnig singen und sprechintensiven Beruf haben. Und das war zum Beispiel auch teilweise echt krass, wenn man denen dann Mittel mitgibt, wie man sozusagen die eigene Stimme so besser kennenlernen kann und kontrollieren kann, wo man dann wirklich krass merkt in manchen Übungen, wow, jetzt sind die gerade selber überwältigt von dem, was da so aus einem herauskommt. Also das ist schon Wahnsinn.
Mhm. Und speziell bei Frauen, glaube ich, ist es ja so, also ich habe gelernt bei mir in der Ausbildung auch, dass wir Mädels immer eine Oktave zu hoch sprechen, generell. Also das hat unsere Sprachlehrerin gemerkt, dass wir halt einfach, weil man freundlich ist und dann ist man immer so hier und dass man eigentlich gemerkt hat dann beim Gesang oder wenn man so mal loslässt, dass da so viel mehr, eigentlich mehr Tiefe ist, irgendwie so Zwerchfell.
Da gibt's echt viele Studien darüber, tatsächlich. Ich glaube, an der Uniklinik in Leipzig, da gibt es auch einen Phoniater, der ganz, ganz viel dazu forscht, der auch in Zusammenarbeit mit den Thomanern zum Beispiel, also mit dem Thomanerchor in Leipzig, da auch viel die Singstimme, Sprechstimme untersucht hat, aber auch von anderen Sängerinnen. Und genau, da wurde auch herausgefunden, also ich glaube, eine Oktave ist ganz schön hoch.
Vielleicht,
also,
ich weiß auch nicht.
Aber es stimmt schon, dass auf jeden Fall Frauen viel, viel höher immer sprechen. Aber dass man langsam auch merkt, dass es so ein bisschen zurückgeht.
Ja.
Also dass irgendwie Frauen langsam auch anfangen, wieder sich ein bisschen mehr Richtung Tiefe zu orientieren, weil man gemerkt hat, okay, so gerade in Führungskräften oder in Führungspositionen ist es doch durchaus von Vorteil, wenn man einfach ein bisschen
voluminöser
in der Stimme ist.
Ja.
Aber das ist krass, dass es so sich über die Zeit entwickelt hat, dass es einfach tatsächlich bei vielen Frauen ist. Man merkt es ja auch sofort immer,
ja,
dass Frauen ganz oft
höher sprechen. Oder in Amerika ist es ja ganz krass, dann haben die ja voll auch so richtige, das machen wahrscheinlich Männer auch, aber bei mir fällt es bewusster mit Frauen, dass man halt dann auch so Stimmen nachmacht, imitiert. Also dass man halt nur, oh, this is so nice.
Ah, okay.
Und dann halt irgendwie so da oben stecken bleibt und dann einfach ist das die Stimme, die man halt so hat.
Ich finde, das merkt man auch total krass, wenn man mit jemandem spricht, dass man einfach so doll spiegelt. Also jetzt egal, wer das ist ja auch so Stimmung, wenn jemand kommt und irgendwie die mit so einer bestimmten Stimmung gegenübertritt, die auch einfach in der Stimme sich ja widerspiegelt, dass man das ganz oft so annimmt. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst.
Absolut.
Zum Beispiel, wenn man sich eigentlich gerade stimmlich gut fühlt, aber man spricht mit einer Person, die stimmkrank ist oder sich gerade irgendwie nicht so richtig gut fühlt, dass man das total oft dann irgendwann in der eigenen Stimme merkt, so
absolut,
dass die Stimme anfängt weh zu tun und dass man selber überhaupt nicht mehr so kraftvoll sprechen kann.
Ja,
das ist total spannend.
Ja, also ich habe das genau dieses, was du gerade beschrieben hast, dass wenn man mit jemandem, man merkt so, ich habe keine Lust zu reden.
Ja,
also wir haben uns auch nichts zu sagen oder sowas.
Ja.
Also ich übernehme das jetzt, dieses. Aber auch zum Beispiel, wenn ich mit jemandem spreche, der einen Akzent hat, habe ich das Gefühl, dass ich den dann auch mache. Also es kommt schon, das ist nicht so praktisch. Weil, wenn dann jemand mit so, weil ich weiß nicht, vielleicht ist das Sympathie, weil ich sehr sympathisch bin, dass man dann immer sagt, so, ja, ich weiß, oder warte mal, ich habe mit jemandem gesprochen, der halt einfach einen italienischen Akzent hätte und ich habe da einfach, ich weiß, was du meinst.
Was soll ich machen?
Ich liebe Tomaten. Keine Ahnung.
Naja, du fühlst dich ja da rein, in das, was dir gegenüber ist. Also dieses, kenne ich, passiert mir tatsächlich auch.
Ja?
Häufiger. Aber du hast auch Schauspiel studiert. Du hast also eine Affinität dafür.
Ja.
Und das Spiel mit der Stimme und der Sprache.
Genau, das erzähle ich sofort dann.
Daran liegt.
Aber du kommst ja dann, weil du gerade erzählt hast, du kommst ja also ursprünglich aus Leipzig.
Ja,
das heißt, du kannst auch so sächseln. Das finde ich super toll.
Ja?
Ich
bemühe mich die ganze Zeit, Hochdeutsch zu sprechen, aber ja, ich kann sächseln.
Alle meine Ex-Freunde, ich rede mal so viel, ich habe nicht so viele Ex-Freunde, aber ich habe einen, der kommt aus Plauen.
Aus Plauen.
Und die haben immer so, und dann fand ich das immer so toll.
Findest du schön?
Ich glaube, ich bin einer der wenigsten. Nee, ich weiß nicht.
Du verstehst dich also noch mit diesem Ex-Freund scheinbar auch.
Ja,
dir voll. Das durchaus noch sympathisch.
Super.
Ist. Ja,
okay. Aber ich weiß noch, dass als ich dann seine Oma und Opa kennengelernt habe, habe ich fast nichts verstanden am Anfang.
Ja.
Es war sehr, sehr hoars.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Okay, wir sind ein bisschen abgedriftet. Worüber ich jetzt eigentlich noch sprechen wollte, war die Musiktherapie.
Ja.
Wie kann man sich das so vorstellen?
Musiktherapie, also was das so ganz allgemein ist.
Genau.
Also ganz, ganz grob ist es erstmal eine psychotherapeutisches Verfahren und Musik sozusagen als Medium. Wo zum Beispiel einfach Worte nicht mehr reichen, also wo man sozusagen vielleicht nicht mehr über eine Problematik unbedingt sprechen kann oder will, ist Musik einfach ein total schönes Mittel, um Gefühle auszudrücken, die man vielleicht selber auch noch gar nicht so richtig greifen kann, also wo man vielleicht auch selber noch gar nicht so richtig weiß, dass einen das beschäftigt.
Und in jeglicher Form, das heißt, man kann an Musik, Instrument benutzen oder die eigene Stimme?
Genau, genau. Also es, so, da, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber es gibt einmal die aktive Musiktherapie, wo du sozusagen einfach wirklich ins Spielen kommst oder ins Singen kommst oder ins Tönen kommst. Also wo die Musiktherapeutin oder der Therapeut mit der Klientin oder dem Klienten zum Beispiel wirklich zusammen improvisiert.
Aha.
Oder wo du auch tatsächlich einfach Stücke hörst. Und dann über das Musikhören, also das rezeptive Musiktherapieverfahren, wo du dann zum Beispiel Zugang zu Gefühlen findest, was ganz oft zum Beispiel auch bei Menschen mit Demenz angewandt wird. Also die zum Beispiel einfach gar nicht mehr vielleicht sprechen können, die aber ganz, ganz stark darauf angesprochen werden, wenn die zum Beispiel alte Schlager hören, die sie in der Jugend gehört haben, ist das immer ein ganz, ganz schönes Mittel einfach, um da noch so ein bisschen Kommunikation zustande zu bringen. Weil das ganz oft wieder sozusagen in die Jugend zurückführt und man dann sozusagen so einen ganz kleinen Moment hat, wo man mit den Menschen auch mal kurz im Hier und Jetzt sein kann, was total spannend ist.
Boah, das kann ich mir, das ist ja wunderbar, ja. In so einer Situation zu sein, wo du auf einmal siehst, wie dieser Mensch aufgeht. Hä?
Total, ja.
Wow.
Also wo man dann wirklich richtig sieht, wow, krass, jetzt blinzeln die Augen und dann wird plötzlich mitgesungen und dann wird bei einem, echt bei einem alten Volkslied, was weiß ich, der Mond ist aufgegangen, was gefühlt 15 Strophen hat. Und diese Person vielleicht sich eigentlich nicht mal mehr merken kann, was sie vor 2 Minuten gesagt hat, werden dann plötzlich 15 Strophen mitgesungen, weil das einfach so krass im Langzeitgedächtnis verankert ist, dass das da ist, dass das wieder reproduziert werden kann und dass dann auch darüber sozusagen so ein paar Gefühle
natürlich, hochkommen. Weil das Lied ist ja dann auch sowas wie Kindheitslied.
Genau, oder was auch immer, genau, wann habe ich das gehört? Ah, okay, vielleicht denkt man selber an die eigenen Kinder, die man leider im Jetzt vielleicht schon vergessen hat. Also ganz, ganz spannend.
Ach, wie spannend. Ja, weil das merkt man, das weiß ich ja selber von mir, dass wenn man, wenn ich alte Playlists oder sowas höre und man ist sofort wieder in der genau der Situation. Ja. Also das geht so schnell.
Ja, das ist krass, ne? Was da irgendwie für ein Potenzial so in Musik steckt.
Ich bin jetzt mit meinem Freund, sind wir zurück in seine Heimat gereist, um da seine Sachen zu packen von der Kindheit und alles zusammen und wir ziehen zusammen, bla bla bla. Und der hat so viele Kisten mitgebracht und ich dachte so, ja, weil man denkt sich so, ja, muss man Erinnerungen mitnehmen. Da habe ich gerade gemerkt, braucht kein Buch, kein Bild, braucht eine Playlist.
Ja, ne? Eigentlich reicht das manchmal schon.
Und man hätte viel mehr Platz zu Hause jetzt, wenn man einfach nur...
So. Ja, das ist echt spannend.
Und welche andere, wenn man dann aktiv ist, das ist dann für Leute in unserem Alter oder das sie dann...
Auch das kommt echt auf das Störungsbild an. Also wenn man zum Beispiel sehr impulsive Kinder hat, kann es manchmal wirklich gut sein, denen sozusagen ein Ventil zu bieten, wo die dann wirklich spielen können und sozusagen Impulse rauslassen können, die sozusagen sonst irgendwie keinen Zugang dazu finden und es nicht rausbekommen.
Mhm.
Also das muss man immer so ein bisschen abwägen. Es kann auch genau... das Gegenteil sein, dass man da vielleicht dann eher gucken muss, okay, in dem Fall wäre es jetzt aber schon gut, vielleicht erstmal was zu hören. Also
arbeitest du da mit einer noch mit einem Psychotherapeuten zusammen? Ist das so ein, was noch zusätzlich gemacht wird oder kann man einfach auch nur eine Musiktherapie machen?
Es kommt drauf an, in was für einem Rahmen man das macht. Also wenn man es in einer eigenen Praxis zum Beispiel macht, ist man in der Regel alleine oder man hat zum Beispiel noch Kolleginnen oder Kollegen mit in der Praxis, dann kann man sozusagen sich natürlich auch absprechen. Aber eigentlich macht man die Therapie alleine. Mhm. Wenn man aber jetzt in der Klinik zum Beispiel ist, in vielen Kliniken ist einfach Musiktherapie genauso wie Physiologo, Ergopädie, so ein fester Bestandteil, dann hat man natürlich so das gesamte Team und dann hat man natürlich auch oft so einen psychosozialen Dienst, sprich PsychotherapeutInnen, mit denen man dann einfach auch sprechen kann, okay, was ist bei dir gerade aktuell für ein Thema und was ist bei mir und dass man das natürlich so ein bisschen anpasst.
Ah, okay.
Aber es ist ganz spannend, dass ganz oft tatsächlich bei Musiktherapie einfach auch Dinge rauskommen, die so in, ich sag mal so, nur Gesprächsformaten einfach oft auf der Strecke bleiben, weil sie einfach nicht angesprochen werden.
Absolut, ja.
Weil sie auch selber oft nicht klar sind.
Mhm, genau, weil das halt, mein Vater ist Psychologe und alle
viele
in meiner Familie üben diesen Beruf aus.
Ja.
Und dann bleibt das, ich hatte aber auch immer gedacht, so, es kann auch alles super krass intellektuell besprochen und sowas, aber manchmal sind manche Themen, die man vielleicht nur durch Bewegung oder durch Musik sowas rankommt.
Ja.
Und und du hattest ja vorhin am Anfang erzählt, auch die was die Musik mit deinem Körper macht. Also was man nicht nur hört, die Musik hört, sondern auch spürt.
Ja.
Ist das auch von Teil von der Therapie?
Ja.
Dass man sagt, ich kenne nur dieses, wo man drauf... Wie heißt denn dieses Ding? Warte mal, ich mach's, zeig. Dieses,
zeig wo mal. Man drauf. Das klingt ja richtig.
Die billigste Version. Warte. Ja, also diese, wie heißen die?
Klangschalen, oder?
Ja.
Ja, Klangschalen gibt ja zum Beispiel auch Klangschalen in Massagen. Die sind zum Beispiel auch so. Also es ist ja so, dass in deinem Körper ist ja, ich weiß gar nicht, 70% Wasser oder so. Und durch die Klangschalen, je nachdem,
wo du die dann noch mal mit haben.
Da ist noch einiges an Red Bull. Je nachdem, wo du die halt hinlegst und wie groß die sind und für was die jetzt ausgerichtet sind, bringt das natürlich den Körper da auch ins Schwingen. Und
du kannst auch noch einen Stein nehmen.
Genau, aber das ist zum Beispiel sowas, wo du es fühlst. Aber es geht auch, also es reichen manchmal auch ganz normale, klassischere Instrumente. Du musst jetzt gar nicht unbedingt eine Klangschale dafür nehmen. Also selbst wenn jemand, also ein Schlagzeug zum Beispiel oder irgendein Schlaginstrument ist ja total prädestiniert dafür, einfach diese Schwingung zu fühlen. Selbst wenn jemand in einem Raum verteilt steht und irgendwo draufschlägt, kannst du es vielleicht mitunter einem Luftballon spüren, der sozusagen mitschwingt, so, der an einem anderen Ende des Raumes ist.
Und dich schön aufregen, dass der Nachbar wieder so laut ist.
Scheiße, ne?
Ich meine, vibriert ja mein ganzes 80% Wasser in mir. Vibriert ja nur. Rüdiger, mach mal ein bisschen leiser. Wir wollen hier Star Trek gucken. Ja. Und hat man sowas, dass man sich in so Geräusche reinlegt? Das finde ich mal, dass man...
Oh ja, gibt's auch. Zum Beispiel eine Klangwiege.
Ja.
Oder eine Klangwelle. Also das sind solche ganz typischen therapeutischen Instrumente, wo du dich wirklich drauflegen kannst, wo dann so ein Monochord unten drunter ist. Also es heißt verschiedene Saiten, die in ganz bestimmten Intervallen gestimmt sind. Und da hast du das Gefühl, wenn da drüber gestrichen wird, dass du dann liegst und sozusagen dich in diesen Klang so eingebettet fühlst und der sozusagen wirklich deinen gesamten Körper einlullt und ins Schwingen bringt.
Ja, sehr schön. Das
heißt, aber das kann eben auch, ne? Also es gibt einige, die das total angenehm finden und bei vielen Krankheitsbildern oder Störungsbildern wird das eben auch gerne genutzt, so dieses da reinfühlen. Das kann aber halt auch schon ziemlich krass sein. Also gerade zum Beispiel für essgestörte Patienten zum Beispiel oder Patientinnen, kann das schon auch ziemlich heftig sein, so den eigenen Körper
zu spüren. Ja, okay. Und genau das muss man halt sehr langsam dran gehen. Ja?
Genau. Also,
ja, krass. Ja, und auch diese, ich könnte mir vorstellen, auch dieses, dass man nicht sich bewegen kann, also dass man hier da
gerade... Ja, oder überhaupt erstmal sowas aushalten, ne? Also wann macht man sowas irgendwie noch? Mittlerweile irgendwie muss man sich nicht mehr solchen Situationen immer so ausgesetzt fühlen, ne? Ja. Wenn einem was nicht passt, kann man irgendwie relativ schnell gehen und man ist gar nicht mehr immer so gezwungen, sich so mit sich dann so auseinanderzusetzen.
Es gibt ja so, ich weiß nicht, ob das heißt Tubes. Nee, ich weiß nicht genau, wie... In Englisch heißen die, glaube ich, Tubes. Und das ist sozusagen, ich habe davon gehört, von einem Podcast von, hier, welcher ist der berühmteste Podcast aller Zeiten? Das ist der auch mit dem Joint raucht. Egal.
Papagei.
Und zwar ist es so, dass die versuchen, die tun dich in so einer Tube rein, wo du auf Meerwasser drin liegst.
Ah, Floating, meinst du das?
Floating Tubes, genau. Also
ja.
Du bist da ganz alleine. Es ist
und du hast Salzwasser, ne?
Genau.
Oh Gott, ja.
Stockdunkel, keine Geräusche und du schwimmst im Wasser.
Hast du das schon mal gemacht?
Nein, und davor hatte ich super viel Angst. Aber das... hier, Joe Rogan hat davon erzählt. Und der Joe Rogan ist seine Podcast. Und der ist ganz viel auch auf diese ganzen Lucid Dreams und diese ganzen Sachen, was man da alles machen kann, um sich seinen Horizont zu erweitern.
Ja.
Und davon hat er gesprochen. Und ich dachte, boah, das ist schon so hart. Da muss man sich nur mit sich selbst, also weil du hast dann fast keinen Körper mehr.
Ja, ja.
Du hast ja, du you're floating, so you don't, so man, man fühlt sich nicht mehr, man sieht nichts, man hört nichts. Also ich kann mir das...
Ich habe das tatsächlich mal versucht.
Ah,
ja.
Siehst du, ich hätte auch.
Ich habe das in Rostock versucht, ich habe das von Freundinnen geschenkt bekommen zum Geburtstag.
Oh, they fucking hate you.
Ich dachte auch so, was wollt ihr hier, Leute?
Wirklich, hey, danke schön.
Gerade mir.
Puh, ja. Puh.
Ja, ist aber echt so, genau wie du beschrieben hast. So dieses, okay, gut, ich gehe jetzt mal da rein und ich habe die Einstiegsvariante geschenkt bekommen. Die geht nämlich nur 45 Minuten.
Boah, deine Freunde, ey.
Und das Ganze zum Entspannen. Ja. Herrlich. Scheiße. Puh, ja, das war schon krass. Also was man zumindest machen konnte, ist, man konnte von innen das Licht regulieren. Also man hatte zumindest die Möglichkeit, es ein bisschen heller zu machen.
Boah, ich würde die ganze Zeit mit dem Hebel halt hin und her, dass du irgendwelche Beschäftigung hast. Ja, so.
Es war echt ein bisschen absurd, weil das ist gar nicht so hoch gewesen, dass man den Boden wirklich gar nicht spürt. Also es war, keine Ahnung, vielleicht 30 Zentimeter hoch oder okay. So. Also ich habe es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich glaube, wenn man sich in sowas dann wirklich reinfühlen kann, kann das schon durchaus Entspannungszustände auslösen. Aber Es kostet schon echt Überwindung.
Doch,
so ein kleines Ding, was zugeschlossen ist, dann irgendwie da drin zu sein und irgendwie, also wirklich dieses Dunkle und dieses total Abgeschottete von allen Geräuschen, das ist schon echt
krass. Das ist schon sehr echt krass. Hart. Ich habe mal eine 10 Tage, ich sag mal stumm, aber das ist falsch, Silent Meditations 10 Tage lang. Also man durfte 10 Tage lang nicht sprechen. Das fand ich schon sehr interessant. Aber warum ich das erzähle, ist, dass ich danach, nach 10 Tagen, erstmal ganz gierig auf mein Handy geguckt habe, weil das natürlich auch ausgeschaltet wird. Man durfte gar nichts machen. Kein Licht lesen, nicht, kein Yoga, kein gar nichts. Also nur meditieren und schlafen und essen.
Krass.
Und aber auf jeden Fall, als ich dann in mein Auto gestiegen bin, um dann wieder zurückzufahren, habe ich Radio angemacht. Mhm. Und die Töne, also das erste Lied, was im Radio war, ich musste an die Seite gehen, ich musste weinen. Es war so schön, es war so überhaupt was zu hören. Ja. Und es war so, alle Sinne waren dann noch so viel offener irgendwie. Ja. Es war das Lied von Kanye West und Rihanna.
Ach, na.
Ja, das ist jetzt einer meiner Lieblingssongs.
Ja, krass.
Das lief dann da, ja. Und dann habe ich meine Augenbrauen zupfen lassen. 10 Tage sahen die furchtbar aus. Also ich habe... I didn't get very holy. Superficial. Aber
spannend. Aber hast du es gut durchgehalten? Weil ich musste auch mal tatsächlich 2 Wochen lang schweigen, weil ich eine Stimmband-OP hatte tatsächlich. Das war auch unvorstellbar.
Wie kriegt man so eine Stimme? Wie ist das passiert?
Ich glaube, es war während des Studiums und ich habe, es war zu so einer Zeit, wo ich gerade im Abschluss oder kurz vor meinem Gesangsabschluss war und mit verschiedenen Ensembles einfach super viele Konzerte hatte und wir auch gesungen haben, auch wenn ich irgendwie ein bisschen erkältet war. Und also eigentlich genau das, was immer gesagt wird, mach das nicht auf eine Erkältung singen.
Aber wenn, dann Gallery Voice benutzen.
Aber wenn, dann Gallery Voice, ja. Naja, auf jeden Fall musste ich dann tatsächlich leider eben so eine OP durchführen lassen, weil ich eben solche Stimmlippenverdickungen hatte, die dann irgendwie auch mit Logopädie leider nicht mehr wegging, weil sich das dann doch schon irgendwie alles so manifestiert hatte. Und das war halt echt krass. Also am Anfang dachte ich so, okay, kriegt man irgendwie hin, so 2 Wochen zu schweigen. Aber das ist schon Wahnsinn, wie man so merkt, dass man von der Gesellschaft irgendwie echt doch sich sehr entfernt. Und also wie wenig man wirklich so Teilhabe hat,
wenn man keine Stimme hat.
Wenn man keine Stimme hat und wenn man nicht reden kann. Also waren so viele Momente, wo ich gedacht habe, wow, krass, sobald die Stimme irgendwie nicht funktioniert oder nicht da ist, muss man echt viele, viele andere Möglichkeiten finden und entwickeln, um auf sich aufmerksam zu machen. Es ist schon,
Hast du immer abgefahren. So Blatt Papier und Pen and Paper?
Da habe ich dann die ganze Zeit immer nur so gemacht, immer aufgeschrieben. Aber selbst dann, wenn man irgendwie feiern war oder so und man will einen Witz aufschreiben oder will irgendwas.
Ja, ja, genau.
Und dann hast du aufgeschrieben und dann, ach so, jetzt wurde der da schon gesagt. Okay, gut, dann.
Das passiert mir bei WhatsApp-Chats, Gruppenchats.
Scheiße, immer zu spät.
Immer zu spät. Und dann, weißt du noch, wie vor...
Okay.
Ja, ich find, dann kommt man auch immer dahin, dass man halt sich mehr bewegt oder mehr...
Mhm.
Hast du da aber ein paar Mal was gesagt oder gar nicht? Bist du gut gewesen?
Nee, ich habe mich echt da sehr, sehr streng dran gehalten, weil ich wirklich super Schiss hatte vor der OP. Aber
ja, das glaube ich.
Ja, ist echt nicht so schön.
Du musstest nach der OP 2 Wochen schweigen oder vor der OP 2 Wochen?
Nach der OP 2 Wochen. Genau, aber es gab eine lustige Situation, wo ich sprechen musste, obwohl sie eigentlich gar nicht so lustig ist.
Bitte nicht erzählen, weil wir wollen hier ganz ernsthaft
ganz über ernst.
Pädagogik sprechen.
Ja, ja. Nein, aber nee, ich hatte da, für mich war bitte. Da gerade mit einem Franzosen zusammen, den ich davor in meinem Erasmus-Jahr kennengelernt hatte, der leider kein Deutsch sprach und kein Englisch sprach. Und
and he was real.
Und das Problem war, dass er musste in die Notaufnahme ins Krankenhaus.
Warum?
Pourquoi? Ja, soll ich ins Detail gehen? Interessiert das hier alle? Er hat Blut gespuckt.
Oh.
Keiner wusste warum. Also es war durchaus eine ernstere Lage, weil man tatsächlich nicht wusste warum. Das Problem ist, du kannst ja schon nicht mal einen Notarzt rufen. Ich war in meiner WG, es war niemand da. Er konnte irgendwie gerade in dieser Situation auch nicht sprechen. Also haben wir uns ins Auto gesetzt, sind ins Krankenhaus gefahren, aber auch da konnte ich ja eigentlich nicht reden. Und habe dann meinen Zettel vorbereitet. Guten Tag, ich bin Annegret Winkler, ich habe eine OP, ich kann nicht reden, aber mein Freund bla bla bla.
Oh mein Gott.
Wir sind irgendwie in der Notaufnahme so rum. Hier, okay, wo können wir hin? Tschick, tschick. Und es war schon echt eine Odyssee. So in dem Moment war das richtig scheiße, weil ich gedacht habe, krass.
Wie auch okay. Mit der Stimme, dass sie wie wichtig die Stimme ist.
Ich kann nicht mal auf der Notaufnahme.
Oh, krass.
Ja, ging dann alles gut.
Ja,
es war aber eine Odyssee. Es hat dann irgendwie schon echt noch ein bisschen gedauert. Aber es war einfach so ein Moment, wo man gedacht hat, boah, krass. Also
stimmt, du kannst ja keinen anrufen.
Du kannst hier nicht mal anrufen. Und das ist schon echt heftig, wenn du...
Oh, ich hätte was gehabt. Lösung. Google, dieses, du schreibst was und dann wird das vorgelesen. Aber das glaubt dir auch keiner beim Notruf. Und so, hallo, mein Name ist... mein Freund, der ist Franzose, kann kein Englisch, kann... It's another prank.
Er spuckt Blut.
Können wir uns helfen? Blut. Oh, Entschuldigung. Und die so, was? Sie heißt Annegret? Das glaube ich nicht. Schon mal der erste Fehler. Ach, wie krass.
Ja.
Was ist das Besondere an Musikpädagogiktherapie? Das haben wir ja eigentlich schon besprochen.
Was ist das Besondere an Musikpädagogik und Musiktherapie? Also es macht einfach total Spaß erstmal bei Pädagogik jetzt mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, mit wem auch immer zusammenzuarbeiten, Dinge zu entwickeln und
Hattest du schon mal, also dieses Erlebnis mit den Senioren wahrscheinlich, ist ja wahrscheinlich ganz überwältigend mit denen, dass sie die alten Lieder hören. War schon mal ein anderes Erlebnis, vielleicht mit Kindern oder mit, also die so in deiner Erinnerung hervorgerufen werden, wenn ich diese Frage stelle?
So im Negativen oder im Positiven?
Immer negativ. Nein,
immer negativ.
Nein, im Positiven natürlich. Also wo du wirklich so wie dieses, oh, krass.
Ja, ich hatte eine Situation, das war jetzt also... bei Musiktherapie. Ich habe in Rostock auch in einem Hospiz gearbeitet. Und ich habe nur gerade überlegt, ob man Hospiz erklären soll.
Ja, absolut, weil du hast
dann halt meines gesagt, Gesicht nicht, ob,
gesagt, oh, Hospiz.
Ja, weißt
du. Nee, erzähl mal.
Also Hospiz ist oder ist sozusagen meistens an ein Krankenhaus angegliedert, nicht immer. Und ist sozusagen der Ort, wo Patientinnen und Patienten sind, die keine Heilungen mehr zu erwarten haben, wo man sozusagen nur noch die Lebensqualität erhalten möchte und genau, wo sozusagen aber auch also keine Heilung mehr in Sicht ist.
Hospiz.
Genau, das ist Hospiz. Genau, und da war ich in Rostock und das war eine ganz schöne Situation eigentlich, weil ich dann Klavier aufgebaut hatte und gerade bei einem Patienten drin war, mit dem ich auch verschiedene Sachen gemacht habe. Wir haben gespielt und gesungen und da war seine Familie auch da und das war total abgefahren, weil der dann einfach aufgestanden ist und sich ans Klavier gesetzt hat und einfach angefangen hat zu spielen. Und waren auch Enkel dabei, die zum Beispiel überhaupt nicht wussten, dass der Opa sozusagen mal Klavier gespielt hat. Und das war einfach so ein krasser Moment, wo man gemerkt hat, wow, okay,
geil.
Also ich habe irgendein Lied, also irgendein Schlager war das auch gespielt und das hat bei ihm einfach sowas getriggert, dass er dann irgendwie plötzlich wieder wusste, wow, okay, gut, ich erinnere mich an was und hat sich hingesetzt und hat
dieses
ein Stück sozusagen dann weitergespielt, was total cool war. Also es war einfach total schön,
so ein keiner Moment. Wusste und dann auf einmal so der so,
also die Kinder
robotermäßig von,
genau. So, okay. Es war einfach so ein krasser Moment irgendwie für die Familie auch, das nochmal zu schaffen, so, ne? In so einem Rahmen, der, also wo wirklich oft Familien auch nochmal zusammenkommen und dann passiert sowas. Das ist schon
schön.
Total, also ergreifend einfach so. Ist natürlich irgendwie, so eine, also auch, oh Gott, zu deiner Frage vorhin, was das Spannende an Therapie ist, aber genau solche Momente, dass du manchmal mit so kleinen Sachen so, ja, so ganz, ganz tiefgreifende Sachen schaffen kannst.
Ja, ganz das cool. Verbindet ja auch dann so schnell, ja, viel, viel schneller, als wenn man dann Ewigkeiten irgendwie so erzählt und macht und diskutiert und sowas, dass man halt einfach auf so einer fast, so tief menschliche Ebene,
ja. Das kennt man ja auch vom, ich weiß nicht, machst du selber auch Musik? Spielst du irgendwo Klarinette noch? Nee, dann kennst du das ja vielleicht auch, wenn man irgendwie einfach selber Musik macht auch. Dieses krasse
absolut,
also, Mitschwingen mit den anderen. Ja. Also ich singe auch in einem Quartett und es ist einfach so abgefahren, wenn wir irgendwie in einem Konzert sind und man spürt plötzlich, boah, geil, das klingt einfach gerade total cool und man muss sich eigentlich nur angucken und da ist einfach so eine, ohne dass man irgendwie das aussprechen muss, einfach nur durch die
Man sagt ja auch im Sport Musik. Oder im Schauspiel oder was auch immer, sagt man the flow, oder? Ja. Und dieses Flow spürt man.
Ja, genau.
Bei Musik ist es ja das Krasseste, dass es einfach auch so schnell verbindet. Also gerade, was du erzählt hast, ob ich das kenne, ja natürlich auch, also am klassischsten, wenn man jetzt irgendwie am Strand ist und alle trommeln zusammen und man singt zusammen, dass man halt einfach diese Energie von all den Menschen spürt. Aber selbst wenn du in der U-Bahn vorbeiläufst und jemand singt, du wirst ja sofort reingezogen. So.
Ja. Ja, das stimmt.
Ja, ich wollte auch noch mal erzählen, ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, aber wegen Körper und Sprache, mein Bruder hat mir mal erzählt, dass er so jemanden kennengelernt hat, der Stotterer war.
Ah.
Und wir kamen darauf, weil er gesagt hat, er ist super nervig. Weil man denkt sich so, ah, okay, ein Stotterer muss ja nur sympathisch sein.
Ja.
Der muss, also du hast ja sofort, und ich meinte so, nee, war ein richtig nerviger Stotterer.
Was?
Und auf jeden Fall hat er ihn dann irgendwie Jahre später wieder getroffen und er hat nicht mehr gestottert. Und er meinte so, was passiert? Und er so,
der hat gesungen.
Nee, er hat sich massieren lassen.
Echt?
Ja, und nach der Massage hat er nicht mehr gestottert.
Ah, das ist ja krass.
Aber ja, vom Körper.
Aber wurde der denn massiert, Mensch?
Eine Thai-Massage und da lief Musik. Und aber ich glaube, ich habe das jetzt nur dazu gesagt mit der Musik. Es war nur die Musik.
Tatsächlich macht man bei Stotterern, aber ja, also da ist ja das auch so ein ganz beliebtes Mittel, dass man mit denen singt.
Ja,
weil
genau.
Weil durch diesen Atemfluss sozusagen dieses Stottern aufhört.
Genau.
Vielleicht hat er dann auch während der Massage noch gesungen.
Ja.
Wahrscheinlich.
Dieses blöde Arsch. Ja. Was sind die Herausforderungen, mit denen du so zu tun hast?
Im Leben?
Oder wie? Mit dem Autofahren speziell.
Ja,
du. Also. Im Beruf halt. Wahrscheinlich ist dein Beruf ist ja so vielfältig, beziehungsweise sind ja so viele verschiedene Abteilungen, die du machst. Also bleiben wir beim Autofahren.
Ja, dann auf jeden Fall diese ganzen E-Scooter, die jetzt hier sind. Ne?
Absolut.
Herausforderung. Ich liebe die Herausforderungen da. Ich glaube, man muss irgendwie einfach immer ein bisschen gucken. Vielleicht dieses, dass man einfach sich immer wieder auf so eine Gruppe einstellen muss.
Ja.
Aber das ist vielleicht bei anderen Berufen irgendwie nicht so, dass man weiß irgendwie nie so richtig, wer da kommt. Also gerade wenn irgendwie Workshops stattfinden, ob das jetzt in der Elfi ist oder also in der Elbphilharmonie mit irgendwelchen Schulklassen oder ob das jetzt im Freiberuflichen ist, dass es, wenn es jetzt keine Gruppe ist, die man einfach begleitet, das ist
wie lange so ganz, sind denn ganz so schnell. Workshops oder halt einfach
kommt drauf an. Manche sind so
Tage?
90 Minuten.
Oder,
okay. Nee, es sind wirklich solche kurzen Einheiten, 90 Minuten bis 3 Stunden. Das heißt, man muss sozusagen, das ist vielleicht echt so eine Herausforderung, man muss sozusagen eigentlich wirklich die 90 Minuten so nutzen, um erstmal so eine Beziehung aufzubauen, aber gleichzeitig will man ja auch was vermitteln.
Ja.
Will aber auch auf jeden und auf jede irgendwie auch individuell eingehen, hat aber auch irgendwie trotzdem wieder die Gruppe.
Das ist wahrscheinlich auch altersmäßig dann auch immer so eine
total.
Energie, die damit kommt, oder? Also wenn man gerade so Teenager hat, dann
kann
ich auch sich zu öffnen vor der Klasse und irgendwie zu singen, seine Stimme.
Oh ja, singen ist echt irgendwie. Ich hatte mal einen Schulchor, das war echt schwer, weil das war ein Schulchor von der 5. bis zur 11. Klasse, wirklich. Also die hätten da alle mitsingen können, das war alles sozusagen in einem. Und das war schon echt schwierig, so diese ganzen Altersstufen, die alle so irgendwie ihre eigenen Themen so gerade haben, so in eins zu bringen. Also gerade so 7., 8. Klasse ist, das ist vielleicht eine Herausforderung.
Ja.
Aber auch cool, also so mit den Jugendlichen zu arbeiten, macht auch total Spaß. Aber es ist eben schon, man muss sich irgendwie echt immer wieder drauf einstellen.
Das ist echt, ja, dass die dann halt ganz erst mal zumachen oder lachen oder sich darüber lustig machen. Und hast du denn selber noch Konzerte im Chor alleine?
Also ich singe noch in einem A Cappella Frauenensemble. Wir haben auch noch Konzerte, aber wir machen jetzt auch erstmal eine Pause. Aber haben jetzt auch demnächst sozusagen so unser Abschlusskonzert und dann auch noch in einem anderen Chor. Genau, es gibt schon so diverse Projekte, wo ich irgendwie noch drin bin und selber auch tatsächlich einfach singe und mache. Ja.
Cool. Und wie sind so Konzerte? Wie ist das so richtig? Also das ist ja wahrscheinlich dann ganz anders als wenn du Leute unterrichtest oder mit den Workshops machst oder Therapie, so Konzerte, dann halt wirklich Rockstar, kommen da Leute danach und...
Ja, lustig. Auch ganz unterschiedlich, in was für einem Rahmen man singt. Ja, aber gibt auch schon so Momente, wo danach Leute kommen und dann irgendwie immer fragen, oh, das war toll und was war das und oh, wann können wir euch das nächste Mal hören? Also...
Du hast alles. Du hast Rockstar Live, Pädagogik Live, I don't know,
alles so dabei.
Die Hörer schwitzen auch, das weiß ich. Um sich da mit reinzuholen.
Was ist das denn? Mensch.
Ist da jemand erschossen worden? Du bietest ja auch noch in Seminaren oder Seminare für Unternehmen an. Und da Stichpunkt Körpersprache. Ist das auch etwas, was du mit denen du arbeitest?
Mhm. Also das mache ich jetzt aktuell gerade nicht. Das habe ich auch gemacht, als ich noch in Rostock war. Also Körpersprache total eng auch mit Stimme. Also ich hatte immer so den Fokus auch wirklich auf Stimme, Stimmgebung. Und da ist Körpersprache natürlich total wichtig, wenn ich eine Message verpacken will und eine Körpersprache einfach abwandle, einfach erstmal zu gucken, okay, was kommt denn eigentlich von dieser Nachricht noch an, wenn ich sie in unterschiedlichen Körpersprachen sozusagen mitteile. Ja. Das ist total spannend. Und da kann man natürlich für Unternehmen oder für Firmen, für wer auch immer an sowas interessiert ist, total großen Benefit irgendwie erzielen.
Definitiv. Kennst du Michael Tschechow?
Ja.
Das ist ja, also das kenne ich nur vom Schauspiel, dass der auch gesagt hat, dass vieles gar nicht mehr so sehr ist, was man sagt, sondern wie der Körper ist. Also dass man halt dann ganz klassisch, wenn du, dann gibt es ja die Power-Pose oder so.
Ja, genau.
Aber wenn man seine Arme aufreißt und nach in die Decke hebt und dann sagt er, ich bin da, ist es was ganz anderes, als wenn man halt irgendwie verschreckt. Also ist ja auch klar. und somit kann ich das jetzt auch unterrichten.
Ja. Nein. Aber ich meine, durch Schauspielstudium hat man da ja einfach, also ich hatte ja auch Theaterpädagogikstudium auch im Rahmen von meinem Lehramtsstudium, aber eben auch genau an dem Schauspielinstitut. Also das heißt, da hat man ja wirklich genau das, was du ja auch sagst, ne, diese ganzen Sachen dabei, wie bewege ich mich überhaupt erstmal im Raum, wie ist mein Körper im Verhältnis zu anderen Körpern, zu anderen Menschen, das macht ja total viel.
Ja. Also und ist schon spannend. Ist das schon mal, wo du so gemerkt hast, wow, krass, die Leute, die mit denen du dann zusammenarbeitest oder mit im Unternehmen, die dann wirklich auch merken, ah, okay, so stand ich immer und was das eine andere Aussage macht, wenn ich mich da irgendwie ein bisschen öffne.
Ja, also ich krieg's natürlich dann irgendwie so nur im Nachhinein mit, wenn dann irgendwie gesagt wird, wow, krass, jetzt kann ich irgendwie viel besser, was weiß ich, das Produkt verkaufen oder mich hier einfach, keine Ahnung, ausdrücken, artikulieren oder so. Also das hat man dann schon auch mal mitgeteilt bekommen. Das ist schon, spannend einfach, dass es manchmal ja gar nicht so viel ist, sondern dass es einfach nur so Kleinigkeiten sind. Aber das kennt man ja auch vielleicht selber von sich, wenn man sich manchmal irgendwie beobachtet, wie man sitzt oder läuft oder so, dass das manchmal so Kleinigkeiten sind. Also, dass man irgendwie ein bisschen geduckt läuft. Sobald man sich irgendwie aufrichtet, hat man halt einfach echt eine ganz andere Ausstrahlung. Das ist schon spannend, wenn man Leute einfach nur mal ganz kurz so von außen so darauf aufmerksam macht und was dann so passiert einfach bei denen.
Ja, ich merke es auf jeden Fall auch bei mir selber, dass, oder wenn man auf einmal merkt, man sitzt irgendwo und dann sieht man sich selbst in der Reflexion von einem Spiegel oder von einem, und dann merkt man, okay, ich müsste vielleicht doch ein bisschen gerader stehen. Und dann merkt man, ich habe das Gefühl, auch die Resonanz, mit dem ich spreche, merken das sofort. Also auch einfach nur.
Ja.
Jetzt sind wir wieder zurück zum Körper gekommen. Mhm. Stimme, Körper ist einfach.
Es gehört ja irgendwie alles zusammen, ne?
Ja. Und wieder zurück zu diesem, dass du 2 Wochen nicht gesprochen hast. Was war, das wollte ich vorhin fragen, was war denn das erste Wort, das du dann gesagt hast, nachdem du...
Oh Gott.
Oder kannst du dich daran
erinnern? Boah. Nee, ja. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist auch echt schon lange her.
Weil wenn man etwas wegnimmt, dann weiß man ja, wie wichtig ja. das ist. Und da...
Das ist wirklich spannend, aber ich weiß echt nicht, was das erste Wort war. Wahrscheinlich irgend sowas wie hi, weil es beim HNO-Arzt war, weißt du, wo man dann die Zunge rausgezogen bekommt und dieses Ding in den Hals gesteckt bekommt. Und möglicherweise war das mein erstes Wort.
Hattest du Knoten? Es waren aber keine Knoten auf den Stimmbändern.
Es waren solche kleinen Verdickungen,
solche
Knötchen,
genau.
Ja.
Ich musste immer für die Schauspielschule musste man vorher zum HNO-Arzt gehen,
ja.
um zu kontrollieren, ob man keine da hat.
Ja, ja, genau, das muss man ja auch immer noch.
Muss man immer noch, ja.
Aber ja, manchmal entwickelt sich das einfach dann so im Laufe der Zeit, wenn man irgendwie die Stimme einfach krass belastet.
Ja.
Und das war da leider so der Fall. Aber es ist schon unschön. Also wenn man das irgendwie... Ja, also gerade was so in dir drin ist bei den Stimmlippen, also wo man gerade merkt, die Stimme braucht man jeden Tag, ist jetzt auch nicht irgend sowas, was man so unbedingt schonend einsetzen kann.
Ja.
Also man spricht schon sehr viel am Tag.
Ja.
Oder?
Ich habe einen Podcast, ich muss die ganze Zeit reden. Nee, absolut. Ich merke es immer, dass ich, wenn ich manchmal, ich habe Kontaktlinsen und ich tue die Kontaktlinsen rein, raus und so ohne Care. Und das ist halt sowas, dass man halt immer denkt so, man nimmt das so, you take it so for granted, ja?
Ja.
Die Augen und die Stimme.
Ja.
Weil man denkt immer, wichtiger ist, dass ich das schöne Kleid anhabe oder hier Follower oder was auch immer. Und im Endeffekt die 2 wichtigsten Sinne lässt man einfach so.
Ja, krass, ne? Ja. Dann so manchmal,
und dann, wenn man es wegbekommt, also wenn
dann merkt man
Augenentzündung oder sowas oder Stimme. Dass die weg ist oder man wird verhaucht. Man hat zu viel geschrien
im
Konzert.
Genau.
Was war das letzte Konzert, wo du warst?
Bestimmt irgendwas in der Elfi. Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, Martin Tingwall.
Ah,
stimmt. Martin Tingwall.
War gut.
Kennst du Martin Tingwall?
Nee.
Ansonsten, warte mal, was war denn noch? Keine Ahnung, ich bin tatsächlich echt oft in der Elfi bei Konzerten. Das ist irgendwie...
Liegt ja auch nah. Wie lange hast du schon den Job bei der Elfi?
Seit fast 2 Jahren.
Mhm. Und gefällst du da?
Ja.
Willst du doch länger da bleiben?
Na, aber sicher.
Aber sicher.
Nee, ist schon cool. Es ist ein tolles Arbeiten. Es ist einfach ein schönes Umfeld so. Und, dieser Wirkstätte. Also es ist ja ganz oft einfach bei solchen Kulturbetrieben so, dass es einfach mit der Education schwierig ist, das zu etablieren. Und das ist bei uns einfach in dem Haus echt sehr groß gewollt, was total schön ist, dass wir da ganz, ganz viel machen können.
Mhm. Siehst du eigentlich, dass die Kinder oder die Jugendlichen, die kommen, mehr Interesse, also jetzt ist es gerade nur 2 Jahre, aber vielleicht auch von einem Studium her, mehr Interesse an Instrumenten haben oder weniger? Also, dass das jetzt irgendwie, wie sich das entwickelt?
Boah, das kann ich echt schwer einschätzen. Müsste man mal Langzeitstudien machen, aber kann ich gerade echt nicht einschätzen.
Ja,
ich
habe so dumme Frage, sorry.
Keine Ahnung. Super dumm. Ja, aber ich habe so das Gefühl irgendwie, dass schon, also dass es jetzt nicht unbedingt weniger geworden ist, in so einer bestimmten Klientel vielleicht, aber keine Ahnung, kann ich echt nicht sagen.
Gut, dann, das war eigentlich meine wichtigste Frage,
die ich eigentlich unbedingt... Kacke, und ich kann sie nicht beantworten hier. Mensch!
Mir wurde gesagt, du kannst
die diese
Frage
die kann
beantworten.
Annegret bestimmt beantworten. Kreti,
nope, nix.
Also, ich würde mal sagen...
Es ist studienmäßig viel besser geworden. Nein. Ja, mir ist einfach unfassbar heiß. Es tut mir leid. Ich würde noch sagen, das war wirklich ein wunderschönes Interview.
Das war schön mit dir.
Super cool, locker.
Ja.
Es ist wirklich heiß. Aber,
es ist wirklich warm.
Hast du noch Fragen an mich?
Nee. Doch, ich würde jetzt von dir gerne mal wissen.
Auf dieselbe Frage.
Wie siehst du?
Ich sehe es so. Ich sehe wirklich so, dass es ein absteigendes Ding ist, aber wieder ein ansteigendes. Also es ist jetzt so, dass die Jugendlichen weniger Instrumente haben und nicht mehr so viel Interesse daran haben. Das war jetzt und jetzt steigt es wieder an.
Und was ist jetzt? Seit wann?
Jetzt.
Weil seit, ich glaube, dass das
1,5 Wochen ungefähr. Du, finde ich, die Jugend von heute hat wieder Bock auf Musik. Aber ja, eher so im DJ-Bereich.
Ja.
Sehr viel mit Bass zu tun. Die mögen den Bass, die Jugendlichen. Ja,
aber nicht nur
sehr
die.
Sehr bassaffin. Auch nicht nur die. Ja, nee. Ja, klar. Meine Eltern lieben Bass. Meine Mutter zu Weihnachten hört immer Techno.
Rums, rums, rums.
Wirklich, kein Scherz. Die ist aber auch so ein Hippie.
Und weißt du warum? Weil da 70% Flüssigkeit bei ihr mitschwingt.
Super tolles Schlusswort.
Danke vielmals. Woo!
Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.